Ich möchte auch alle herzlich grüßen, die jetzt noch dazugekommen sind. Und es ist schön, dass wir in Ruhe und Frieden uns treffen können und in Ruhe über das Wort Gottes nachdenken können. Ich würde gerne Fortsetzung machen mit euch. Wir haben vor einigen Wochen mal angefangen, im Propheten Daniel zu lesen. Das Buch Daniel im Alten Testament, ihr könnt es schon mal suchen. Und dann wollen wir uns mit einem nächsten Abschnitt beschäftigen. Wir beginnen mit einem kleinen Rückblick, weil wir heute mit dem Kapitel 2 beginnen und ich würde gerne kurz euch zusammenfassen, was in Kapitel 1 geschehen ist. Wir befinden uns im Jahr 606 vor Christus, eine ganz spannende Zeit im Nahen Osten, wie wir es heute sagen. Die Weltmacht ist Babylon, wirklich Weltmacht in der damaligen Zeit. Und Israel ist erobert worden von König Nebukadnezar, dem zweiten Herrscher von Babylon. Und er hatte die Strategie, Menschen aus dem Land zu deportieren, vor allem die Elite, also die Oberschicht, die was zu sagen hatten, vom Königshof und dergleichen, und sie anzusiedeln in Babylon und Umgebung. Und vor allem junge Leute, und über die, die wir reden im Buch Daniel, die uns dort begegnen, die waren so im Teenageralter, 16, 17, sie umzuerziehen und dann ihre Fähigkeiten zu gebrauchen in seinem Regierungssystem. Vier Freunde, von denen wird uns berichtet, Daniel, das ist die Hauptfigur dieses Buches, der das Buch auch niedergeschrieben hat und wo wir am meisten von lesen, und drei seiner Freunde, Hanania, Mischael und Asaja, sind unter den Weggeführten. Und sie werden dann in die Schule, also an die Uni in Babylon geschickt und 3 Jahre lang müssen sie dort studieren. Sie bekommen neue Namen und wir hatten uns daran erinnert, das hat was mit Identität zu tun. Babylonische Namen, deren Bedeutung etwas auf die Götterwelt Babylons hinweist. Ihre hebräischen Namen wiesen hin auf Yahweh, den Gott der Israeliten. Sie lernten eine neue Sprache, sie lernten Mathematik, sie lernten Astronomie, das ganze Regierungswesen Babylons und so weiter und so fort. An dieser Uni gab es auch eine Kantine und in dieser Kantine bekamen diese jungen Leute das beste Essen, was Babylon zu bieten hatte. Also nicht so ein Fastfood-Krempel oder sowas. McDonald's, der war nicht erlaubt für sie. Sie bekamen das beste Essen und zwar das, was der König auch bekam. Also könnte man ja eigentlich sagen, wow, das ist richtig gut. Aber interessanterweise, Daniel und seine drei Freunde wollen dieses Essen nicht nehmen. Und wir haben festgestellt, in Kapitel 1 wird es beschrieben, das lag daran, dass dieses Essen den Göttern Babylons geweiht war und auch Speisen enthielt, die nach dem jüdischen Reinheitsgebot verboten waren. Ich denke aber vor allem die Tatsache, dass es den Göttern geweiht war, weil das Essen des Königs war, das war der Hauptgrund, dass sie das ablehnten. Das war ein riskantes Spiel, was Daniel und seine drei Freunde dort spielten, weil sie waren Gefangene, also sie hatten keine eigene Entscheidungsmöglichkeit. Und doch schenkt Gott Gnade, so lesen wir es, dass der Oberste der Beamten das mal testet mit ihnen 10 Tage lang. Und sie sehen nach diesen 10 Tagen wohlgenährter und besser aus als alle ihre anderen Kumpels. Und dann sagt der König, gut, dann bitteschön, ja, Hauptsache euch geht's gut. Kapitel 1, Vers 8 war ein entscheidender Satz in diesem ersten Kapitel. Dort lesen wir, Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der Tafelkost des Königs und mit dem Wein, den er trank, unrein zu machen. Das hatte also für Daniel und seine Freunde etwas mit Ungehorsam Gott gegenüber zu tun, wenn sie das gemacht hätten, und das wollten sie nicht. Gott segnet ihren Entschluss. Und nach den 3 Jahren, als das Studium beendet ist, gibt es die Abschlussprüfung und sie bekommen nicht nur den Bachelor und Master, sondern sie schneiden zehnmal so gut ab wie ihre anderen Kameraden. Also das ist eine 1 mit 10 Sternen. Ja. Und deswegen, weil Gott das segnet. Er ist mit ihnen. Und Daniel bekommt von Gott noch etwas, das lesen wir in Kapitel 1, Vers 17. Er bekommt eine besondere Fähigkeit, eine besondere Gabe von Gott. Und das müssen wir einfach wissen, wenn wir den heutigen Text lesen. Ich lese mal 1, Vers 17. Diesen vier jungen Männern, ihnen gab Gott Kenntnis und Verständnis in jeder Schrift und Weisheit. Und Daniel verstand sich auf Gesichte und Träume jeder Art. Er hatte also die Fähigkeit von Gott bekommen, in einen Bereich hineinzuschauen, der uns normalerweise ziemlich verborgen ist. Also jeder von uns träumt mal irgendwie. Und es gibt durchaus, wir werden das nachher noch sehen, die Möglichkeit auch, dass Träume eine besondere Bedeutung haben. Das ist lang nicht immer so. Ich würde sagen, in 99% ist es nicht so. Da verarbeiten wir in Träumen einfach das, was wir tagsüber erlebt haben oder überhaupt in der Vergangenheit erlebt haben. Aber hin und wieder, das finden wir auch in der Bibel, gibt es auch Ausnahmesituationen. Und Daniel hat von Gott eine besondere Begabung bekommen. So, jetzt ist es mir wichtig, wenn wir uns mit dem Buch Daniel beschäftigen, dass wir sehen, das hat auch was für uns zu sagen, dieses Buch. Das ist nicht nur eine nette alte Geschichte. Diesen Vers habe ich euch in den letzten zwei Predigten auch gezeigt. Das ist eine Aussage von Jesus, die er über Johannes den Täufer macht. Johannes war ja ein, ja, wir könnten sagen, der letzte alttestamentliche Prophet, ja, in dieser Übergangszeit, als der Herr Jesus auftrat. Und über Johannes sagt er, das war ein Mensch, der sich nicht angepasst hat den Meinungen seiner Zeit. Das war keiner, der in feinen Klamotten rumläuft wie die Regierenden, denen es gut geht, wie die Reichen. Wir lesen von Johannes, dass er mehr als arm war, weil er sich fokussierte auf einen Auftrag, den er hatte. Und er war vor allem nicht, das findet ihr hier gelb unterlegt, diese Aussage, er war vor allem nicht so ein Schilfrohr, das im Wind hin und her bewegt wird und der seine Meinung immer dann umstellte, wenn es gerade nötig war, um so windschnittig durchs Leben zu kommen. Das kennen wir ja auch, das gibt's. Johannes war das nicht und er hatte den Mut, sogar den Machthabern seiner Zeit zu sagen, was sie verkehrt machten. Und das kostete ihm zum Schluss das Leben. Jesus Christus lobt diese Haltung vor allem deswegen, weil Johannes das weitergab, den Maßstab weitergab, der von Gott kam. Nicht seine eigene Meinung, sondern der von Gott kam. Und das möchte ich voranstellen, weil Daniel war auch so einer. Daniel war genau so ein Mensch, der sein Fähnchen nicht in den Wind stellte. Das werden wir im weiteren Verlauf noch sehen. Wir haben das aber auch in Kapitel 1 gesehen. Er hat sich nicht mit an den Tisch gesetzt und einfach das gegessen, was alle aßen, weil er sagte, nein, das kann ich nicht. Ich möchte Gott gehorsam sein. Gut, wir hatten uns erinnert an die Zeittafel, das Kleingedruckte hier, was man nicht entziffern kann, immer noch nicht wahrscheinlich. Daniel ist als Teenager nach Babylon gekommen, das habe ich schon gesagt. Er ist sehr alt geworden, wahrscheinlich an die 90 Jahre alt. Und hat eine Menge erlebt in diesen Jahrzehnten dort in Babylon. Das nur mal für die, die ein bisschen geschichtsinteressiert sind. Falls das mal jemand haben will, kann ich euch auch gerne eine PDF von der Präsentation schicken. Dann könnt ihr das in Ruhe einfach mal nachschauen. So, jetzt noch einmal diese Karte, die kennt ihr auch schon. Wir sehen links unten Israel am Mittelmeer, kennen wir alle. Und dann seht ihr gelb markiert das babylonische Weltreich. Heute würden wir sagen, naja, Weltreich, das ist so das Gebiet Iran, Irak, Libanon, ne, ein bisschen von der Türkei und so, Syrien. Doch das war wirklich ein Weltreich. Wir sind ja in der Antike, 600 vor Christus, und das war die absolute Macht, die es gab. Das müssen wir einfach sehen, im Hinterkopf behalten, für das auch, was hier passiert. Und vor allem müssen wir das wissen für das Verhalten von Daniel und seiner Freunde, dass wir das einfach verstanden haben, was da passiert. Der Pfeil zeigt uns die Deportation von Jerusalem nach Babylon. Das waren gut 1000 Kilometer Luftlinie. Also man war einfach entwurzelt, man war aus seiner Heimat weg und hatte nicht die Hoffnung, jemals wieder zurückzukommen. Versucht euch in die Lage dieser jungen Männer mal hinein zu versetzen. In der ganzen Geschichte und vor allem im Buch Daniel, und ich muss euch sagen, mit jeder Vorbereitung auf eine Predigt wird es mir immer lieber, dieses Buch. Ich bin so fasziniert davon und kann euch nur empfehlen, lest es immer wieder, mehrfach, und ihr werdet Sachen entdecken und denken, ups, das ist ja heute ganz genauso. Es spricht wirklich in unser Leben rein. In diesem ganzen Buch ist dieser Satz, den ich auch wie so eine Überschrift gerne mitnehmen möchte, so deutlich. Die Geschichte, auch die Tage, in denen wir leben heute, sind seine, nämlich Gottes Geschichte. Er macht Geschichte. Und alles, was passiert, auch das, was uns nicht gefällt, Gott lenkt es oder er lässt es zu. Aber er hat es im Griff. Er steht über allem, denn er ist Gott. Wir sind Menschen. Wir sind nicht Gott. Das musste sogar ein König Nebukadnezar erkennen. Auch er war nicht Gott, obwohl er der absolute Herrscher war. Der absolute König. Also, History is his story. Und das soll mitgehen. Und das kann uns auch Mut machen, auch in den Tagen, in denen wir leben. Wir wundern uns ja, ne? Oder geht's euch anders? Jeden Tag fast, wenn man die Nachrichten hört oder irgendwie guckt, was passiert, da denkt man sich, was ist das denn schon wieder? Und es ändern sich Dinge dramatisch schnell und gestern noch so, heute komplett anders. Ihr Lieben, wir wissen, Gott hat es in der Hand und wir brauchen uns auch nicht ängstlich sorgen, weil Gott seinen Plan hat und Gottes Plan wird umgesetzt, bis zum Schluss. Und das gibt mir eine innere Ruhe und Gelassenheit. Und wenn ich in den Psalmen lese, dass Gott im Himmel thront und dass er manchmal lachen muss über die Entscheidungen von Menschen in der Welt, dann zeigt mir das, er hat es wirklich in der Hand. Ja. Gut, so, jetzt kommen wir zu Kapitel 2. Das war so ein bisschen der Rückblick, um wieder reinzukommen. Ich lese ab 1,21, weil ich so mal sage, der Satz gehört eigentlich noch in die folgende Geschichte mit hinein. Das ist wie so eine kleine Zusammenfassung. Da heißt es, Daniel blieb bis zum ersten Jahr des Königs Kyros. Das ist quasi ein Blick schon, ja, noch nicht ganz ans Ende von Daniels Leben, aber wie so ein Bogen, der gespannt wird, der uns einfach zeigt, Daniel hat diese ganzen Jahrzehnte, bleibt er hindurch am Königshof, in großen Teilen in einer Stellung. Er hatte eine Menge zu sagen. Wir haben das am Ende von Kapitel 1 gelesen, dass Nebukadnezar ihn und seine drei Freunde in hohe Positionen auch hob. Das werden wir heute auch nochmal sehen. Gut, jetzt lesen wir Kapitel 2, die ersten 11 Verse erstmal. Im zweiten Jahr der Regierung Nebukadnezars, jetzt muss ich schon eine Klammerbemerkung machen, Entschuldigung, wir lesen hier im zweiten Jahr der Regierung Nebukadnezars. Das bedeutet, als er wirklich alleiniger König war, als er Daniel und seine Freunde deportierte, da war er noch Kronprinz. Ja? Und jetzt ist er König und im zweiten Jahr seiner Regierung. Wir sind quasi jetzt schon, Daniel und seine Freunde sind schon mindestens 3 Jahre in Babylon. Ja, die Ausbildung dauerte 3 Jahre. Und im zweiten Jahr der Regierung heißt also der alleinigen Königsherrschaft. Gut, Klammer zu. Ich fange nochmal an. Im zweiten Jahr der Regierung Nebukadnezars hatte Nebukadnezar Träume, sodass sein Geist beunruhigt wurde und sein Schlaf für ihn dahin war. Und der König befahl, dass man die Wahrsagepriester, die Beschwörer, die Zauberer und die Sterndeuter rufen sollte, dem König seine Träume mitzuteilen. Da kamen sie und traten vor den König. Und der König sprach zu ihnen, ich habe einen Traum gehabt und mein Geist ist beunruhigt, den Traum zu verstehen. Da sagten die Sterndeuter zum König auf Aramäisch, O König, lebe ewig. Sage deinen Knechten den Traum, dann wollen wir dir die Deutung kundtun. Der König antwortete und sprach zu den Sterndeutern, die Sache ist von mir fest beschlossen. Wenn ihr mir den Traum und seine Deutung nicht mitteilt, dann werdet ihr in Stücke gehauen und eure Häuser werden zu einem Misthaufen gemacht. Wenn ihr aber den Traum und seine Deutung kundtut, werdet ihr Geschenke, Gaben und große Ehre von mir empfangen. Darum tut mir den Traum und seine Deutung kund. Sie antworteten zum zweiten Mal und sagten, Der König sage seinen Knechten den Traum, dann tun wir die Deutung kund. Der König antwortete und sprach, ich weiß zuverlässig, dass ihr Zeit gewinnen wollt, weil ihr seht, dass die Sache von mir fest beschlossen ist. Wenn ihr mir den Traum nicht mitteilt, bleibt es bei eurer Verurteilung. Denn ihr habt euch verabredet, Lug und Trug vor mir zu reden, bis die Zeit sich ändert. Darum sagt mir den Traum, und ich werde wissen, dass ihr mir seine Deutung kundtun könnt. Die Sterndeuter antworteten vor dem König und sagten, es gibt keinen Menschen auf der ganzen Erde, der die Sache des Königs kundtun könnte, weil kein großer und mächtiger König jemals eine Sache wie diese von irgendeinem Wahrsagerpriester oder Beschwörer oder Sterndeuter verlangt hat. Denn die Sache, die der König verlangt, ist zu schwer, und es gibt keinen anderen, der sie vor dem König kundtun könnte, als nur die Götter, deren Wohnung aber nicht bei den Sterblichen ist. Nebukadnezar träumt. Und es scheint, dass er diesen Traum mehrfach hatte. Denn wir lesen in Vers 1, er hatte Träume, also Plural. Und das deutet darauf hin, dass er diesen Traum öfter träumte und von daher beunruhigt wurde. Jetzt müssen wir dazu wissen, in der babylonischen Religion oder überhaupt damals auch in der Antike herrschte die Meinung vor, dass Träume immer irgendeine Bedeutung hätten. Und Nebukadnezar ist beunruhigt. Wenn wir den Vers 29 mal gerade noch dazu lesen, da greife ich jetzt ein bisschen vor, das ist eine Aussage von Daniel nachher, da heißt es, dir, o König, stiegen auf deinem Lager Gedanken auf, was nach diesem geschehen werde. Also, das können wir so verstehen. Daniel beschreibt hier, Nebukadnezar lag in seinem Bett und er dachte viel nach. Was passiert nach meiner Regierungszeit, wenn ich mal nicht mehr bin? Wie geht es weiter mit diesem großen Reich, das ich aufgebaut habe? Vielleicht auch, was passiert mit mir dann? Also so Fragen, die kennen wir ja auch, ne? Dass man sich Gedanken macht über die Zukunft, oft verdrängen wir das, aber wenn man so richtig Ruhe hat, ja, wie ist das und das, und man grübelt und kommt. Und dann hat er diesen Traum, mehrfach, und er ist total beunruhigt. Es raubte ihm den Schlaf. Und wir dürfen wissen, dieser Traum, wenn wir uns dann mit seiner Bedeutung noch befassen werden, dass dieser Traum ihm von Gott gegeben war. Weil der machte einiges deutlich. Ich mache euch jetzt so ein bisschen neugierig. Wir werden heute nicht über den Traum reden. So weit werden wir wahrscheinlich nicht kommen. Ihr könnt das dann ja zu Hause mal nachlesen. Bitte nicht jetzt. Bleibt beim Thema hier. Also mit Träumen, das ist ja so eine Sache. Wir finden das in der Bibel öfter. Auch schon lange vor Daniel. Ich erinnere mal an die Geschichte vom Pharao in Ägypten. Ihr kennt die Josefsgeschichte, ja? Als der Pharao träumte und auch merkte, das hat irgendwie eine Bedeutung. Und er suchte jemanden, der ihm das erklärt. Und dann konnte Josef das tun, weil Gott ihm diesen Traum offenbart hatte oder die Bedeutung des Traumes. Da hatte der Pharao den Traum erzählt und er wollte nur eine Erklärung. Hier war das ein bisschen anders. Kommen wir gleich noch drauf. Wir haben es ja gelesen, was hier passierte. Wir machen einen kleinen Schweif. Wie ist denn das mit Träumen? Wenn du einen Traum hast oder ich habe einen Traum, hat das immer eine Bedeutung? Brauchen wir jemanden, der uns das erklärt? Das ist ein spannendes Thema. Ja? Also manche meinen, das wäre so. Ich glaube, dass es ganz normal, dass wir träumen, das kennt ja jeder, und normalerweise, und das sagte ich schon, in den allermeisten Fällen ist es so, dass wir Dinge verarbeiten nachts, die uns tagsüber beschäftigt haben. Das hat Gott so eingerichtet, wir verarbeiten das und dann belastet es uns in der Regel nicht mehr, dann ist es auch weg. Aber es gibt, wir lesen das heute auch zum Beispiel aus der islamischen Welt vielfach, dass Menschen Träume haben, die wirklich eine Bedeutung haben. Und zwar die plötzlich von Jesus träumen, obwohl sie ihn gar nicht kennen und noch nie was gehört haben von ihm. Und wir haben Berichte, gerade aus der islamischen Welt, aus Ländern, wo es verboten ist, die Bibel zu lesen, wo es verboten ist, die Bibel zu verteilen und Christen sich nicht öffentlich wie wir hier treffen dürfen, dass Gott anscheinend diesen Weg hier und dort nutzt, um Menschen auf ihn und auf Jesus hinzuweisen. Und das können wir auch nicht ausschließen. Wir lesen mal einen Bibelvers dazu aus dem Buch Hiob. Hiob vor dem Buch der Psalmen, Kapitel 33. Da gibt es so eine Grundsatzaussage zu dem Thema. Hiob 33, ab Vers 14 lese ich. Ich lese ab Vers 13. Warum rechtest du mit ihm, weil er auf all seine Worte keine Antwort gibt? Doch auf eine Weise redet Gott und auf eine zweite, und man wird es nicht gewahr. Im Traum, im Nachtgesicht, wenn tiefer Schlaf auf die Menschen fällt, im Schlummer auf dem Lager, dann öffnet er das Ohr der Menschen und bestätigt die Warnung für sie, um den Menschen von seinem Tun abzuwenden und den Hochmut vom Mann abzuhauen, um seine Seele zurückzuhalten von der Grube und sein Leben davon in den Spieß zu rennen. Also hier wird es deutlich gesagt, dass Gott durchaus die Möglichkeit hat, auch durch Träume zu reden. Aber der Regelfall ist es nicht, das möchte ich auch dazu sagen. Ich will das auch noch ein bisschen ausführen. Und wir müssen auch vorsichtig sein damit, dass wir jetzt nicht hinkommen und sagen, ja, mein Traum hat irgendeine Bedeutung und was mag das jetzt sein? Und wir legen dann Dinge hinein, die uns irreführen. Denn es gibt auch andere Aussagen in der Schrift und da wollen wir mal den Propheten Jeremia aufschlagen. Und Jeremia war ja fast ein Zeitgenosse Daniels, hat etwas vor ihm gewirkt und es gab noch eine Überschneidung in ihrem Leben. In Jeremia 23, da lesen wir ab Vers 25. Ich habe gehört, was die Propheten sagen, die in meinem Namen Lüge weissagen und sprechen, mir träumte, mir träumte. Wie lange noch? Haben die Propheten etwa im Sinn, sie, die Lüge weissagen und Propheten des Trugs in ihren Herzen sind, beabsichtigen sie etwa, meinen Namen bei meinem Volk in Vergessenheit zu bringen durch ihre Träume, die sie einer dem anderen erzählen, so wie ihre Väter meinen Namen über dem Baal vergaßen? Der Prophet, der einen Traum hat, erzähle den Traum. Wer aber mein Wort hat, rede mein Wort in Wahrheit. Hier wird uns ein feiner Unterschied gezeigt und es ist sehr schön formuliert. Das, was immer stimmt, ist Gottes Wort. Und das ist der Maßstab, der unverrückbar ist. Dieses Buch hier, die Bibel. Und da haben wir alle Informationen, die wir brauchen. Und zur Zeit Jeremias gab es Propheten, die auftraten und sagten, ich hatte einen Traum und ich sage euch jetzt. Und Jeremia sagt, das, was ihr sagt, widerspricht dem Wort Gottes. Und deshalb ist es Lüge. Und das ist der Maßstab, wenn wir irgendwie uns Dinge im Leben begegnen, und jetzt gehen wir mal über die Träume hinaus, die der Bibel widersprechen, und nicht in Übereinstimmung sind mit dem Wort Gottes, dann ist es Lüge, dann geht es über Gottes Wort hinaus oder daneben her. Das ist der Maßstab und deshalb möchte ich euch einfach den Tipp geben, lest Gottes Wort, lest die Bibel, das ist die Wahrheit. Und daran müssen wir alles messen, alles. Okay, wie redet Gott denn heute? Also ich schließe das nicht aus, Gott ist souverän, er hat alle Möglichkeiten und er entscheidet, wie er redet. Überhaupt keine Frage. Aber es gibt ein paar Dinge, die können wir definitiv festmachen, wie Gott spricht. Und das finden wir auch belegt in seinem Wort. Das ist zunächst mal sein Wort selber, die Bibel, das ist die Quelle, die wir haben. Und das ist die, auf die wir uns stützen und verlassen dürfen. Okay? Durch andere Christen. Ich hoffe es, wenn sie nah an der Bibel sind. Nochmal, die Bibel ist der Maßstab. Aber dann können auch Gespräche, Predigten, Vorträge, was auch immer, wenn sie auf der Bibel gründen, durchaus Gottes Reden sein in unser Leben hinein. Deshalb beschäftigen wir uns ja mit Gottes Wort und tauschen uns darüber aus. Gott hat uns noch was mitgegeben und das ist unser Gewissen. Wir merken alle, instinktiv sage ich mal, was gut und was böse ist. Das Gewissen hat allerdings einen, ja, soll ich sagen, Nachteil, nee, oder eine Eigenart. Wir können das Gewissen durchaus betrüben, verformen, so dass einem Schwerverbrecher vielleicht irgendwann gar nicht mehr so, das ist ja, ne, man gewöhnt sich ja an vieles. Trotzdem glaube ich, dass selbst ein Schwerverbrecher nach wie vor weiß, das, was ich tue, ist nicht recht. Also diesen inneren Maßstab, diesen inneren Kompass, den Gott jedem Menschen gegeben hat, interessanterweise jedem weltweit, zu empfinden, was ist gut und böse. Das war schon bei den ersten Menschen so. Ich will das jetzt nicht ausführen, nur kurz nennen. Auch manche Lebensumstände können das Reden Gottes sein. Muss nicht, aber kann. Dass Gott, wie auch immer, etwas führt in unserem Leben und wir merken plötzlich, jetzt ist Zeit, mal nachzudenken. Du begegnest irgendwem, der dir was sagt, oder vielleicht Krankheit, Schicksalsschläge, ich weiß es nicht. Irgendwas in unserem Leben kann durchaus auch Reden Gottes sein. Gut, und anderes mehr. Ich will das jetzt nicht weiter ausführen, aber nur, dass wir mal drüber nachdenken, ja, wie das mit den Träumen war hier bei Nebukadnezar. So, jetzt zurück zu Daniel. Also, wir haben gelesen, Nebukadnezar träumt und jetzt ruft er seine geistige Elite. Das war also seine Denkfabrik in Babylon. Sterndeuter, Wahrsager, Zauberer. Also diese ganze Gruppe von Leuten, die Weisheit haben sollten. Die er eingestellt hat, um ihn zu beraten eben. Und dazu gehörte interessanterweise auch Daniel und seine drei Freunde. Also die Weisen des Landes. Das war seine normale Vorgehensweise, weil Nebukadnezar, er war ein heidnischer König, das heißt, er glaubte an viele Götter. Also Babylon, da waren hunderte Götter, gab es da. Allein in der Stadt Babylon gab es über 1000 Tempel, das müssen wir uns mal vorstellen, für alle möglichen Gottheiten. Und das war für Nebukadnezar vollkommen okay. Und das haben wir auch gelesen so, auch die Sterndeuter und Wahrsagepriester, die gehen davon aus, es gibt Götter und die bestimmen über unser Leben. Und dann müssen wir nur den Richtigen erwischen, ja, so nach diesem Schema ging das. Aber das ist nichts Neutrales, was wir hier lesen. Heute würden wir sagen, das war tief im Okkultismus verstrickt, dieses ganze System. Weil hinter den Göttern stehen geistige Mächte, und zwar die Mächte der Finsternis. Das müssen wir auch wissen. Das war nicht neutral. Und das Denken war durchaus so, dass es eine unsichtbare Welt gibt, und das ist ja auch so. Und man dachte, diese ganzen Gottheiten, denen dienen wir, und wenn wir es ihnen recht machen, dann helfen sie, manchmal vielleicht auch nicht. Also es war alles sehr, sehr vage. Okay, so, jetzt waren wir in Vers 3, und der König ruft sie und sagt ihnen, sagt mir, was ich geträumt habe. Plus die Bedeutung des Traums. Vers 4, da sagten die Sterndeuter zum König auf Aramäisch. Klammer auf, für die, die es interessiert. Von hier an bis Kapitel 7, Vers 28 ist das Buch Daniel in Aramäisch geschrieben, nicht in Hebräisch. Das ist deswegen interessant, weil Aramäisch war die damalige Verkehrssprache, also wie heute Englisch, die alle verstanden, also die zumindest die in den Regierungspositionen waren. Und auch Daniel und seine Freunde konnten Aramäisch, weil es ist sehr ähnlich dem Hebräischen. Sehr ähnlich, aber doch eine eigene Sprache. Und dass das Buch jetzt in Aramäisch geschrieben, weitergeschrieben wird, hat den Grund, dass genau diese Texte zwischen 2, Vers 4 bis 7, 28 eine Botschaft haben. Und zwar, Jahwe, der Gott Israels, ist Gott und keiner sonst. Das ist interessant für den, den es interessiert. Klammer zu. Ja, Nebukadnezar, der ist ja nicht dumm. Das haben wir gemerkt. Die Sterndeuter sagen, kein Problem, erzähl uns deinen Traum, wir sagen, was er bedeutet. Die Strategie, die entdecken wir sofort. die könnten ja erzählen, was sie wollen. Irgendeine nette Geschichte. Und dann wären sie reich geworden, hätten Ansehen beim König. Ja, also wenn der den Traum erzählt, dann können die ja, müssen sich nur verabreden, dass jeder dasselbe sagt, das wäre natürlich wichtig. Und dann können sie erzählen, was sie wollen. Und Nebukadnezar, der ist nicht dumm. Für mich ist Nebukadnezar einer der intelligentesten Menschen, die wir überhaupt beschrieben bekommen, wenn man seine ganze Geschichte sieht und was er aufgebaut hat, was er geleistet hat. Und das durchblickt er natürlich sofort. Und deshalb sagt er ja, nix da, ihr erzählt mir auch, was ich geträumt habe. Weil dann merke ich, ob ihr wirklich Ahnung habt. Also, die Karten sind ausgeteilt und jetzt kommt es drauf an, wie die ganze Sache weitergeht. Was ich schön finde, ist die Aussage von diesen Männern, die wir in Vers 10 und 11 gelesen haben. Quasi sagen sie, sorry, kriegen wir nicht hin. Das können nur die Götter, die wohnen nicht bei den Menschen. Tut mir leid, geht nicht. Selbst ihr zweiter Versuch misslingt ja, den König doch noch umzukriegen. Und damit wird uns eins deutlich gemacht. Satan, der Feind Gottes, also diese finstere Macht, hat keine Macht. Das war ja eine Kapitulationserklärung. Wir können das nicht, obwohl wir mit den Mächten in Verbindung stehen. Zeigt das nicht die Begrenztheit Satans auf? Gott steht drüber. Gott steht drüber. Und deshalb müssen Menschen, die mit Gott in Verbindung sind, die Jesus Christus in ihrem Leben König sein lassen, auch keine Angst haben vor finsteren Mächten, weil Gott die Grenzen setzt. Das ist so befreiend. Wisst ihr, das ist heute noch so, wenn Menschen gerade indigene Kulturen in manchen Ländern, die durch Missionare, christliche Missionare erreicht werden, die diese befreiende Botschaft des Evangeliums hören, wie die aufatmen, wenn wir solche Berichte lesen, dass die ganze Geisterwelt, an die sie bislang geglaubt haben, wo sie in Angst und Schrecken leben, wie befreiend das ist zu wissen, die gute geistliche Macht, Gott, der es gut meint, der uns retten will, der uns lieb hat, steht drüber und er ist mächtiger. Das ist einfach so schön. Und hier sehen wir diese begrenzte Macht und die Magier und Zauberer und wie sie alle heißen, kapitulieren vor dem König und wissen, das kostet uns unser Leben. Aber sie konnten ja nicht anders. Sie konnten nicht anders. Wenn wir da mal noch einen Vers zu lesen aus Jesaja. Jesaja 41. Jesaja 41 ab Vers 21. Bringt eure Rechtssache vor, spricht Jahwe. Bringt eure Beweise herbei, spricht der König Jakobs. Sie sollen sie herbeibringen und uns verkünden, was sich ereignen wird. Das Frühere, was war es? Verkündet es, damit wir es uns zu Herzen nehmen. Oder lasst uns das Zukünftige hören, damit wir seinen Ausgang erkennen. Verkündet das später Kommende, damit wir erkennen, dass ihr Götter seid. Ja, lasst es gut sein oder schlimm sein, dass wir uns gegenseitig ansehen und miteinander erschrecken. Siehe, ihr seid nichts und euer Tun ist Nichtigkeit. Ein Greuel ist, wer euch erwählt. Die Hauptaussage dieser Verse ist, Menschen können die Zukunft nicht vorhersagen. Sie müssen sie offenbart bekommen. Das funktioniert nicht. Und die Zukunft im Griff hat nur Gott. Und er stellt die bloß, die behaupten, ah, wir wissen es auch. Und da können wir auch in die Gegenwart gehen. Horoskope, Wahrsagerei und Ähnliches. Ist Gott ein Greuel? Und es funktioniert auch nicht. Wer sich bewusst in finstere Mächte begibt, das ist, Gott sagt, tut es nicht. Lasst die Finger davon. Ihr schadet euch nur selber. So, jetzt lesen wir den nächsten Abschnitt. Wir gehen wieder zurück zu Daniel und lesen Kapitel 2 ab Vers 12. Darüber wurde der König zornig und ergrimmte sehr, und er befahl, alle Weisen von Babel umzubringen. Und es erging der Befehl, die Weisen sollen getötet werden. Und man suchte auch Daniel und seine Gefährten, um sie zu töten. Da machte Daniel dem Ajoch, dem obersten Leibwächter des Königs, der ausgezogen war, um die Weisen von Babel zu töten, einen klugen und verständigen Einwand, indem er dem Ajoch, dem Bevollmächtigten des Königs, antwortete und sagte, warum der strenge Befehl vom König? Da teilte Ajoch dem Daniel die Sache mit. Und Daniel ging hinein und erbat sich vom König, dass er ihm eine Frist gewähre, dem König die Deutung kundzutun. Darauf ging Daniel in sein Haus und erteilte seinen Gefährten Hanania, Mischael und Asaja die Sache mit, damit sie den Gott des Himmels um Erbarmen bitten sollten wegen dieses Geheimnisses, damit Daniel und seine Gefährten nicht mit den übrigen Weisen von Babel umkämen. Darauf wurde dem Daniel in einem Nachtgesicht das Geheimnis geoffenbart. Da pries Daniel den Gott des Himmels. Daniel fing an und sprach, gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit. Denn Weisheit und Macht, sie sind sein. Er ändert Zeiten und Fristen, er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen Weisheit und Erkenntnis den Einsichtigen. Er offenbart das Tiefe und das Verborgene. Er weiß, was in der Finsternis ist, und bei ihm wohnt das Licht. Dich, Gott meiner Väter, lobe und preise ich, dass du mir Weisheit und Kraft gegeben und mich jetzt hast wissen lassen, was wir von dir erbeten haben, denn du hast uns die Sache des Königs wissen lassen. Daniel in seiner Weisheit macht einen Vorschlag, weil er selbst war auch betroffen, seine Freunde waren betroffen. Sie gehörten mit zu dieser ganzen Truppe der Berater des Königs. Und er macht diesen Vorschlag, gewähre uns eine Frist, wir wollen beten und vielleicht sagt Gott uns die Antwort. Deinen Traum und die Bedeutung dieses Traums. Das ist schon interessant, dass das hier so gelingt. Das zeigt mir irgendwie, dass Daniel und seine Freunde schon jetzt beim König ein gewisses Ansehen hatten, dass er darauf eingeht. Sein Beschluss stand ja fest. Das könnte ein Rückschluss auf Kapitel 1 sein. Sie waren einfach die Besten, ja, in dem ganzen Team. Und auch, dass dieser Ajoch, dieser oberste Leibwächter des Königs, der ja gekommen war oder der die Aufgabe hatte, alle umzubringen oder umbringen zu lassen, dass er darauf eingeht. Das zeigt mir, Daniel hatte ein gutes Verhältnis zu den Menschen dort am Königshof. Er war mit ihnen im Gespräch und hat mit Sicherheit nicht das erste Wort hier mit ihnen gewechselt. Davon können wir lernen, dass wir mit Menschen, mit denen wir zu tun haben, einfach in einer feinen, respektvollen Art und Weise umgehen. Und sie hören drauf in diesem Fall hier und geben ihm diese Frist. Und Vers 17 zeigt uns, was wirklich gute Freunde sind. Das finde ich so fein, was wir hier lesen, dass diese drei Freunde von Daniel sich zum Gebet treffen und dass sie für Daniel beten, dass Gott dem Daniel die Antwort gibt. Das ist so schön, das hier zu sehen. Wirklich gute Freunde beten zusammen, teilen einander die Nöte mit, wenden sich an den, der als einziger helfen kann. Vielleicht war das das erste Studentengebetstreffen der Geschichte. Vier junge Hebräer inmitten einer absolut heidnischen Gesellschaft beten und Gott hört. Wie schön ist das, so zu lesen hier. Wisst ihr, gemeinsames Gebet, das ist so wichtig. Und Gott handelt, wenn wir ihn bitten. Würdest du diesen Satz unterschreiben? Ich sage ihn nochmal. Gemeinsames Gebet ist so wichtig und Gott handelt, wenn wir ihn bitten. Ich glaube, viele würden diesen Satz unterschreiben. Und ich frage mich manchmal, warum nutzen wir das so wenig? Gemeinsam zu beten. Das können wir zu Hause tun, aber das können wir auch als Gemeinde tun. Ich möchte einfach nochmal auch die Einladung aussprechen, für unsere Gebetsstunde, seid doch dabei. Wir merken an so vielen Stellen in der Schrift, welche Verheißung das hat, wenn wir gemeinsam die Knie beugen, uns gemeinsam eins machen vor Gott, so wie diese Freunde hier für Daniel. Es gibt Gebetszeiten der Schwestern, die sich treffen. Es gibt Gebetszeiten der Brüder, die sich treffen. Nutzen wir doch diese Gelegenheiten gerade für das gemeinsame Gebet. Das wäre so schön, wenn wir das sehen und neu erkennen. Noch ein Gedanke dazu. Wir lernen von Daniel, dass er nicht nur ein Mann des Wortes war, der also wirklich das umsetzte, was er erkannt hatte. Er war auch ein Mann der Gemeinschaft und ein Mann des Gebets. Und das erinnert mich irgendwie an die ersten Christen. Wir wollen die Stellen jetzt nicht lesen aufgrund der Zeit, die uns dafür fehlt. Aber in Apostelgeschichte 2 wird uns beschrieben, wie die ersten Christen, worauf sie Wert legten, die erste Gemeinde in Jerusalem. Und das waren genau diese Punkte. Gemeinschaft zu haben, zu beten, Gottes Wort zu hören, darüber nachzudenken und es zu verkünden. Und jetzt kommt eine vierte Sache dazu. Das war das Gedächtnismahl, das Abendmahl, was sie miteinander feierten. Diese vier Punkte, wie so vier Stuhlbeine, die waren den ersten Christen besonders wichtig und das praktizierten sie. Wie schön ist das, dass wir das auch hier bei Daniel und seinen Freunden finden. Matthäus 7, Vers 7 ist eine Verheißung, die Jesus uns gibt. Bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet werden. Das ist ein Versprechen Gottes. Würde er sein Wort brechen? Niemals. Niemals. Bittet und es wird euch gegeben. Und wir fragen uns manchmal, warum klappt das nicht so, ne? Weil Gott seinen Zeitplan hat. Lasst uns geduldig sein. Manches Gebet erhört Gott sofort, postwendend. Manches erst nach einer gewissen Zeit. Und manchmal sagt er auch nein, weil es seinem Willen nicht entspricht und seinem Plan nicht. Auch das ist eine Erhörung. Vielleicht nicht die, die ich gerne hätte. Aber Gott antwortet immer. Und Jakobus macht uns deutlich, das ist die dritte Bibelstelle hier, Jakobus macht uns deutlich, manchmal liegt es auch daran, dass wir einfach zu egoistisch sind mit unserem Bitten. Dass wir nur an uns denken. Und da sagt Gott auch manchmal, nein, jetzt nicht. Also das sind auch ganz viele Aspekte, die hier rein spielen in dieses Thema. Aber das Schöne, was wir hier sehen, ist, drei stellen sich hinter Daniel, beten zusammen, ich weiß nicht wie lang, wahrscheinlich die ganze Nacht hindurch, und sie beten intensivst, dass Gott antwortet. Und er antwortet. Er hört auf Daniel. Und was macht Daniel? Rennt er sofort zum König? Nein. Das ist mir auch aufgefallen. Er sagt erstmal Danke. Danke, Herr. Er dankt Gott für das, was er ihm geschenkt hat. Und zwar sehr ausgiebig. Hätte auch sagen können, danke und weg ist er, ne? Nein, er formuliert das mit richtig schönen Worten und preist Gott für seine Größe und Güte, für seine Macht und Majestät, für seine Herrlichkeit und Erhabenheit. Er gibt Gott die Ehre. Und dann erst geht's weiter. Davon möchte ich auch lernen. Manchmal ist das Verhältnis zwischen der Anzahl der Bitten und der Anzahl des Danks bei mir in einem Missverhältnis. Für wie viele Dinge bete ich manchmal Jahre? Ich habe Anliegen, für die bete ich schon seit Jahrzehnten. Und wenn Gott sie erhört, wie lange sage ich ihm dann Dank? Haben wir diese Grundhaltung, erst mit dem Dank auch zu Gott zu kommen? Ich glaube, da können wir von Daniel lernen. Und es gibt auch da wieder gemeinsam Gelegenheiten. Ne? Wir hatten heute Morgen unsere Anbetungsstunde, wie wir das ja nennen, wo wir das Gedächtnismahl miteinander feiern. Gott auch gemeinsam Danke zu sagen, in den Herzen, mit Liedern, mit Worten. Also das sind hervorragende Gelegenheiten. Richtig schön. Wir lesen weiter. Vers 24, Daniel 2, 24. Deshalb ging Daniel zu Ajoch hinein, den der König eingesetzt hatte, die Weisen von Babel umzubringen. Er ging hin und sprach zu ihm so: Was die Weisen von Babel betrifft, bring sie nicht um. Führe mich aber vor den König, damit ich dem König die Deutung kundtue. Da führte Ajoch den Daniel schnell vor den König und sprach zu ihm so: Ich habe einen Mann unter den Weggeführten von Juda gefunden, der dem König die Deutung mitteilen will. Der König fing an und sprach zu Daniel, dessen Name Belshazzar war: Bist du imstande, mir den Traum, den ich gesehen habe, und seine Deutung mitzuteilen? Daniel antwortete vor dem König und sprach: Das Geheimnis, das der König verlangt, können Weise, Beschwörer, Wahrsagepriester und Zeichendeuter dem König nicht kundtun. Aber es gibt einen Gott im Himmel, der Geheimnisse offenbart. Und er lässt den König Nebukadnezar wissen, was am Ende der Tage geschehen wird. Dein Traum und die Gesichter deines Hauptes auf deinem Lager waren diese. Dir, o König, stiegen auf deinem Lager Gedanken auf, was nach diesem geschehen werde. Und der die Geheimnisse offenbart, er hat dich wissen lassen, was geschehen wird. Mir aber ist nicht durch Weisheit, die in mir mehr als in allen Lebenden wäre, dieses Geheimnis geoffenbart worden, sondern deshalb, damit man dem König die Deutung wissen lasse und du die Gedanken deines Herzens erfährst. Das ist quasi der Wendepunkt in dieser Geschichte hier. Gott offenbart Daniel die Bedeutung und Daniel darf vor den König, um sie ihm zu sagen. Auch schön, dass mal so als Zwischenbemerkung auch, dieser Einsatz Daniels für andere hier. Er sagt, lass die Weisen nicht umbringen. Er hätte auch sagen können, das sind eh alles gottlose Leute, im Okkultismus verstrickt, ja, das ist mir jetzt irgendwie egal, ich gehe zum König, wir retten unsere Haut. Er setzt sich zuerst für die anderen ein und sagt, schont diese Männer, obwohl die absolut gottlos lebten. Das zeigt mir auch Daniels Herz. Richtig schön, wie er ein Empfinden hatte für seine Mitbewohner dort. Geht uns das noch an die Nieren, wenn Menschen um uns herum leben, unsere Nachbarn und Arbeitskollegen und wer auch immer, die ohne Gott verloren gehen, die Jesus brauchen? Setzen wir uns für sie ein? Das wäre vielleicht auch noch so eine kleine Klammerbemerkung hier. Und, das ist mir auch aufgefallen, er gibt diesem Ajoch, diesem obersten Leibwächter, die Möglichkeit, dass der im Ruhm sich sonnen kann. Habt ihr gelesen, was der gesagt hat? Er hat gesagt, ich habe einen gefunden. Ne? Der kann das. Also quasi, ich bin der Held der Geschichte. So sagt Ajoch. Dabei hat er überhaupt keinen gefunden. Ne? Daniel hat sich ihm ja angeboten. Also es ist auch irgendwie nett zu sehen hier. Es ist so menschlich alles, was wir hier lesen. Und Daniel ist das irgendwie egal. Lass doch den Ajoch im Mittelpunkt stehen. Alles gut. Und von Anfang an lenkt Daniel den Blick Nebukadnezars auf Gott. Er macht das ja sehr deutlich. Ich stelle mir das so vor dem König steht und der König sagt, wow, kannst du mir den Traum und die Deutung sagen? Lass hören. Und der eine sagt, nee, kann ich nicht. Aber es gibt einen Gott im Himmel, der kann's. Und der hat's mir gesagt. Und das gebe ich jetzt weiter. Also bei Daniel, da war irgendwie die Herzenshaltung eine sehr, sehr feine und gute. Und er gibt Gott die Ehre und Gott den Ruhm. Was muss das für den König gedanklich bedeutet haben? Hunderte Gottheiten. Er selber, Nebukadnezar, sein Name macht es schon deutlich, das heißt oberster Diener Nebus. Nebu war der Hauptgott der Babylonier. Es gibt einen Gott im Himmel, sagt Daniel. Ja, woran wird Nebukadnezar zuerst gedacht haben? Der, für den er da war? Hat der das gemacht? Nein, Jahwe, der Gott Israels, das kommt später noch deutlich hervor. Und da muss für den Nebukadnezar auch einiges zusammengebrochen sein innerlich. Seine ganze Götterwelt war am Bröckeln. Es gibt einen Gott, und zwar einen, der lebt. Einen, der es kann, weil er eben Gott ist und nicht ein toter Götze. Dieser Gott ist allen anderen überlegen. Und diesen Gott, König, den kennst du bislang noch nicht. Wenn du das Buch Daniel weiterliest und wenn Gott Gnade schenkt und wenn wir in dieser Geschichte irgendwann mal weitermachen, werden wir merken, wie dieser König, der mächtigste Mann der Welt, Schritt um Schritt Gott kennenlernt. Und das ist so schön, dass Gott an seinem Herzen arbeitet. Das hat noch ein bisschen gebraucht. Aber ich will jetzt auch nicht zu viel verraten. Lest es mal selber, dieses Buch. Es ist mega interessant, mega spannend und spricht in unser Leben hinein Und wir können lernen von Daniel. Ich schließe mit diesem Vers, den ihr hier seht. Wer sein Leben verliert, um meinetwegen, sagt Jesus, der wird es finden. Ich wünsche dir das, dass das dein Wunsch ist, so mit Gott zu leben wie Daniel und seine Freunde. Und du wirst erleben, dass Gott das ganz, ganz reich segnet. Amen.